Welcome to A Couch, take a seat, delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind, let your mind ignite. Future's here, cozy, clear, shining bright.
Damit wünschen wir aus unserer Perspektive zum ersten Mal, seitdem wir den Podcast aufnehmen, einen wunderschönen guten Morgen, weil wir anders als sonst nicht Dienstag späten Abend aufnehmen, sondern jetzt am Mittwoch, dem 23. April, morgens um 9.28 Uhr, für die, die es gerne genau wissen möchten. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Zieht euch eine Tasse Kaffee, setzt euch auf die Couch und lauscht unseren Ausführungen zu den einzelnen News. Im Kern müssen wir ehrlicherweise sagen, ist das schon fast eine reine OpenAI-Folge. Aber nicht ganz, wir haben noch die ein oder anderen News, aber wir haben sehr, sehr viel OpenAI, die haben nämlich einiges gebracht die Woche und das Witzigste oder Spannendste eigentlich wird sein, ob wir irgendwann mit Delfinen reden können. Da gehen wir aber im Verlauf der Folge drauf ein und ich würde sagen, Fabian, jetzt kommt ein obligatorisches Hallo.
Moin, moin.
Das war kurz und knackig und ich würde sagen, ich starte mal in die erste News rein, die war für uns beide, müssen wir zu unserer Schande schon gestehen, in vielen Punkten neu, aber OpenAI hat jetzt gesagt oder versucht oder möchte ganz gerne Windsurf kaufen, also quasi das Cursor-Äquivalent, weil sie auch von Cursor zweimal gekorbt worden, also die hatten in der Vergangenheit schon zweimal versucht, Cursor zu kaufen und sind halt jedes Mal kläglich gescheitert, also wurden abgeblitzt sozusagen und jetzt möchte OpenAI Windsurf kaufen, was vielleicht auch letzten Endes dann den Move erklärt mit, jetzt komme ich mit den Modellen durcheinander. GPT-4.1 kostenlos eine Woche bei Windsurf testen. Das heißt, schön die Nutzerzahlen nach oben treiben, gucken, gibt es eine Symbiose, die sinnvoll ist? Ja, nein, vielleicht. Und dann nehme ich jetzt als Windsurf kaufen und in die OpenAI-Familie integrieren. Ist ja eigentlich ein kluger Schachzug.
Ja, kann man schon so sehen. Also, die wollten, wie gesagt, erstmal Cursor kaufen, schon Ende 2023, nee, gar nicht wahr, Mitte 2024 einmal und dann Anfang 2025 jetzt nochmal. Aber anscheinend sagt Cursor da, nee, haben wir kein Interesse dran, wir glauben daran, dass wir selber uns weiterfinanzieren können und sehen da keinen Sinn drin, uns an OpenAI zu binden. Und ja, jetzt will man am Ende Windsurf kaufen und hat ein 3-Milliarden-Angebot abgegeben. Ganz interessant ist, dass jetzt dieser GPT-4.1-Testzeitraum in Windsurf, wo GPT-4.1 gratis ist, nochmal verlängert wurde um 7 Tage. Was das damit zu tun hat, keine Ahnung.
Ja, vielleicht haben sie damals gesagt, wir stellen Summe X zur Verfügung und stellen fest, die wird nie erreicht werden, weil es keiner nutzt. Da haben sie jetzt vielleicht nochmal 7 Tage dazugepackt. Aber man muss ja schon sagen, also mit GPT-4.1, also habe ich zumindest nichts gelesen, korrigiere mich gerne, aber ich sehe keinen oder auch keinen News oder keiner, der darüber twittert oder bei LinkedIn schreibt oder sonst irgendwo, der sagt, oh, GPT-4.1 finde ich richtig toll, damit code ich nur noch.
Ich habe einen Post auf X gesehen, der gesagt hat, GPT-4.1 ist das Beste, was es jemals gab, ich nutze das jetzt nur noch in Cursor. Das war aber ehrlicherweise nur ein Post.
Ja, und wahrscheinlich einer, der bei Windsurf gearbeitet hat.
Nee, dann würde er nicht sagen, ich nutze das jetzt nur noch im Cursor.
Ach so, stimmt, ja, macht Sinn.
Nee, keine Ahnung. Also ich glaube auch nicht, dass da viele Nutzer für nach Windsurf gegangen sind. Also ich habe es ausprobiert und ist wirklich nicht so gut. Und naja, mal sehen. Also angeblich soll das Angebot ja schon vorliegen. Die 3 Milliarden US-Dollar, also selbst wenn OpenAI jetzt merken würde, das wird nichts, vielleicht kommen sie da gar nicht mehr raus. Es macht ehrlicherweise aber irgendwo schon Sinn für OpenAI. Also
ja,
ich glaube schon, müssen, dass es sinnvoll ist.
Die müssen am Ende ja auch nicht GPT-4.1 zur Verfügung stellen, sondern die haben ja auch wirklich gute Coding-Models und dann können sie die ja einfach integrieren und dann vielleicht auch irgendwie eine kostengünstige Struktur bauen, ein bisschen Feintuning bei Windsurf mit einbauen. Und dann ist man ja in der Lage, einen Äquivalent zu Cursor grundsätzlich auf die Beine zu stellen. Also das glaube ich schon.
Ja, macht total Sinn für OpenAI.
Ich glaube, was aber wichtig wäre, und das werden die aber mit Sicherheit auch machen, weil das ja bei einer anderen News ja auch der Fall ist, ich glaube, die dürfen halt Windsurf nicht OpenAI-only machen, sondern sollten halt trotzdem Zugriff auch auf andere Models mit anbieten, um auch ein wirklicher Cursor-Äquivalent zu sein. Und Was ein richtig guter Use Case wäre, ist, wenn man sein OpenAI-Konto verknüpfen könnte und man Zugriff auf Memories und ähnliches hat, was wahrscheinlich für eigene Projekte, wenn man sich eh zwischendurch mal mit Kira unterhält, also mit ChatGPT, und man sich Gedanken darüber macht, wie kann man sein Projekt weiter voranbringen und das dann als Memory abgespeichert ist, man jetzt zu Windsurf rübergeht und dann an seinem Projekt weiterarbeitet, dass er dann auch gleich weiß, worum geht es denn und was ist das übergeordnete Ziel. Ich glaube, das könnte schon helfen. Und es wäre ein cooles Feature.
Ja, am Ende, die müssen immer das beste Model drin haben, ne? Die dürfen nicht sagen, wir haben jetzt nur OpenAI Models drin, deswegen Gemini 2.5 Pro oder was weiß ich, Claude 4 ist da nicht mit drin, weil dann wechseln die Leute wieder zu einem unabhängigen Konkurrenten wie Cursor auf jeden Fall, also.
Ja,
eben. Ja, ist ein Balanceakt am Ende.
Wärst du bereit, dass wir kurz eine News zwischenschieben, die wir nicht aufgenommen haben, aber an der Stelle, also nicht mit aufgeschrieben haben, aber an der Stelle würde doch Codex eigentlich ganz gut passen, oder nicht?
Es steht mit drin bei O3 und O4 Mini.
Ah.
Aber wir können da jetzt auch gerne hingehen, weil das passt schon ganz gut jetzt hin. Dann gehen wir jetzt schon mal zu O3 und O4 Mini. OpenAI hat nämlich jetzt die neue Generation Reasoning-Modelle vorgestellt. Und am Ende, damit wir jetzt zu Codex auch schnell mal kommen, weil du es schon angekündigt hast, dabei noch ein Cloud Code Konkurrenz. Also am Ende, du hast ein Terminal. Also in deinem Terminal kannst du jetzt Codex verwenden. Und das ist quasi ein Coding Agent wie Cursor, nur halt Terminal basiert. Quasi genau dasselbe wie Cloud Code. Und da drin kannst du O4 Mini und O3 verwenden. Und ich glaube, ja, O4 Mini High auch. Und mittlerweile sogar noch zusätzlich Konkurrenzmodelle. Also welche von Anthropic, welche von xAI, welche von OpenRouter, quasi alle KI-Modelle, die es so auf dem Markt gibt, kannst du darin auch noch verwenden, weil Codex ist Open Source. OpenAI hat natürlich die Macht über das Repository auf GitHub. Aber einer hat einen Antrag gestellt, ey, lass uns doch hier alle Modelle verwenden. Und OpenAI hat überraschenderweise sogar gesagt, ja, ist okay. Und jetzt kannst du in Codex einfach alle möglichen Modelle verwenden, was echt cool ist. Also damit hat man auch schon mal jetzt einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Cloud Code. Warum soll ich Cloud Code verwenden, wenn es dasselbe wie Codex ist, aber ich auf Anthropic beschränkt bin? Macht keinen Sinn.
Ja, vollkommen richtig. Und wir hatten ja auch schon mal oder schon häufiger darüber gesprochen, wir haben noch den Rechtsstreit ausstehen zu OpenAI und zu der Unternehmensveränderung hin zu Closed AI. Und damit das ja auch funktioniert, ist es natürlich gut, sich jetzt vor den Gerichtsprozessen möglichst breit aufzustellen und zu sagen, ey, wir machen auch Open-Source-Lösungen für alle. Und da könnte man schon fast sagen, ist das vielleicht auch ein Schachzug, der schon weiter vorausgedacht ist. Also muss jetzt nicht sein, ja, aber die Option besteht, wenn man von Sam Altman als übergeordnetes Ziel hat, den Rechtsstreit zu gewinnen, dann könnte man sagen, ist das auch ein Schachzug, der hilft, um sich ein bisschen besser vor dem Richter zu platzieren.
Ja, den Gedanken hatte ich auch. Also
ja, ich habe ihn von dir.
Genau, und was halt noch entscheidend ist, O4 und O4 Mini wurden veröffentlicht, O4 Mini auch mit einer High-Version. Am Ende ist O3 leider nicht das, was uns versprochen wurde Ende letzten Jahres. Es ist nicht diese Version, die bei Arc AGI, ich glaube, 80% erreicht hat, sondern es ist eine andere O3-Version. Quasi ein ganz anderes Model, kann man schon sagen, was ein bisschen schlechter abschneidet überall, aber dennoch sehr beeindruckend ist und wahrscheinlich gerade overall das beste Model. Wie ist so dein Eindruck von O3? Du hast es ja jetzt auch schon ein bisschen benutzt.
Ja, ich habe sowohl O3 als auch O4 Mini High jetzt schon benutzt und O3, gerade in der, wenn man Sachen recherchiert und sich dazu dann einen Text oder eine Zusammenfassung machen lässt, also so nicht eine Deep Research, aber schon eine ausführliche Recherche, die ist beeindruckend gut und schon fast zu gut, muss ich gestehen. Also nicht zu gut im Sinne von, man kann sie nicht nutzen oder ähnliches, aber wir rennen gerade mit O3 Richtung, ich würde mal sagen, Doktortitel auf fast allen Bereichen und der hat mir Antworten gegeben auf einem rhetorischen Niveau, wo ich sagen musste, ich musste das eine oder andere Wort mir im Anschluss erklären lassen, bei den Ausführungen, die er gebracht hat, weil ich die einfach nicht kannte. Also ich habe das Gefühl, und normalerweise ist es ja schon so, dass ChatGPT sich dem Nutzer ja anpasst im Wording, und ich würde sagen, ich bin mittelmäßig eloquent, aber da waren halt einfach Wörter bei, die ich nicht kenne. Und da war ich ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass er da ein bisschen mehr drauf achtet, zu gucken, was ist so mein Wording, mein Sprachstil oder auch vielleicht Niveau, könnte man schon fast sagen. aber das Ergebnis ist der reinste Wahnsinn gewesen, muss ich echt sagen.
Also ich bin auch sehr beeindruckt. Also ich habe vor allem mit Ofri jetzt viel gearbeitet in ChatGPT und die Web-Search-Integration, die ist ja unfassbar. Also das, was er da an Tool-Use hat, das benutzt er um Welten besser als 4o und alle anderen vorherigen Modelle von OpenAI. Also ja. Ich habe ja jetzt gesagt, dass für Suchen Google mittlerweile das Beste ist. Bleibe ich auch bei für einfache Suchen, aber alles andere, was Recherche und so angeht, da sollte man unbedingt jetzt O3 nutzen. Also auch Deep Research ist in den meisten Fällen meines Erachtens nach unterlegen gegenüber O3 Search, weil das bringt dir einfach genau auf den Punkt, das, was du möchtest, sehr, sehr gut recherchiert. Also ich bin davon begeistert.
Was ich übrigens auch ein bisschen absurd finde, also erstmal muss man sagen, im Moment geben wir wöchentlich eine Empfehlung, lieber damit suchen, damit suchen, damit suchen, aber es ist halt alles im Wandel. Was ich aber bei O3 Web Search im Vergleich zu Deep Research so absurd finde, ist, dass es ja offiziell zumindest das gleiche Model ist. Und jeder, der die Deep Research mal genutzt hat, der weiß ja auch, dass es dann im Vorfeld ein paar Rückfragen gibt, wonach soll man genau suchen, und dann klingt er sich ja aus und sucht ganz gemütlich das ganze Netz durch. Das hat man jetzt bei der normalen Web Research auch, aber ich finde nicht so intensiv, also da wird häufiger einfach mal losgeschossen. Und das Ergebnis ist aber beeindruckend, obwohl es theoretisch das gleiche Model dahinter ist. Also da scheint ein bisschen was im System Prompt vielleicht anders zu sein, oder ich habe keine Ahnung, irgendwas wird anders genutzt, damit das Ergebnis so viel besser ist. Was ich aber vielleicht noch ganz kurz einschieben möchte, bevor du darauf eingehst, Fabian, ich habe dich schon atmen hören. Also, was ich noch ganz, ganz wichtig finde, oder was ich selber gemerkt habe für mir, wenn man so mit 4o als Beispiel oder auch von mir aus 4.5 chattet, dann hat man halt sehr schnell einen lockeren Umgangston vielleicht auch eher. Und ich finde, man hat bei O3 das gleiche wie bei O1, dass es halt ein sehr, 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 sehr intelligentes, schlaues Model ist, was dazu führt, dass es weniger kreativ in der Sprache oder im Umgangston oder ähnliches ist, sondern eher auch wieder auf einem, soll ich sagen, akademischem Niveau sich unterhalten wird. Was übrigens häufig im Umkehrschluss auch dazu führt, dass man selber ja auch seine Sprache so ein bisschen mit anpasst. Also ist ja auch so, je nachdem, mit wem man sich unterhält, man pendelt sich ja irgendwie auf so ein gleiches Niveau irgendwie ein. Und das hatte ich jetzt, also hat man mit, finde ich, wenn man mit O3 chattet auch, man chattet anders und nutzt anderes Wording, baut andere Sätze, als wenn ich es mit 4o oder 4.5 mache. Ich weiß nicht, was dein Eindruck ist.
Mein Eindruck war eigentlich nicht so. Also mein Eindruck war, dass O3 schon mehr auf die Sprache, die man generell verwendet, eingeht, als die vorherigen Reasoning-Modelle. Dass es vielleicht leicht intellektueller ist, kann schon gut sein. Mir ist das jetzt nicht negativ aufgefallen. Aber ja, am Ende die Reasoning-Modelle, die sind alle nicht so chatty. Oder ja, chatty heißt eher, dass die beschreiben. Die sind nicht so casual, buddy-mäßig wie jetzt 4o, weil 4o ja mittlerweile sehr darauf ausgelegt ist. Macht aber ehrlicherweise auch, finde ich, in den meisten Use Cases auch einfach Sinn.
Ich glaube,
so ein Balanceakt.
Ja, ich glaube, dass du den Unterschied nicht merkst, weil du immer ein hohes intellektuelles, sprachliches Niveau hast.
Naja, das stimmt.
Bei dir kein Unterschied.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. aber ich glaube, O3 funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Am Ende, Deep Research gibt dir halt immer so ein 12-Seiten-Paper auf Krampf und versucht das so ein bisschen wie so eine wissenschaftliche Arbeit aussehen zu lassen. Und O3 liefert dir am Ende halt einfach das Ergebnis, was du brauchst, auf den Punkt runtergebrochen, und ich finde, das ist für die meisten Recherchen wirklich sehr, 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 sehr gut. Also das präferiere ich, und ich bin davon wirklich überzeugt, das Tool-Use funktioniert richtig gut. Das hat auch Zugriff auf alle Tools, O3 und O4 Mini, also es kann auch zugreifen auf ChatGPT Canvas, es kann zugreifen auf die Memory, zeitweise ging das jetzt nicht, aber in der Regel schon, und meines Erachtens macht das Model sehr, sehr viel richtig. Also das ist der richtige Sprung. Was man auch sagen muss, wir müssen vielleicht neu definieren, was State-of-the-Art-Models sind. Weil wir wissen von OpenAI jetzt, dass sie eine Monster noch schlummern haben, die echte O3-Version, ja, die nochmal deutlich stärker ist, aber nicht veröffentlichen können, wahrscheinlich aus Mangel an Ressourcen.
Ja, oder vielleicht.
Es kann gut sein, dass Google noch was Ähnliches hat.
Ja. Was? Vielleicht nutzen sie es auch erstmal intern ganz viel oder wollen sich das noch aufheben, bis der Rechtsstreit durch ist oder Ähnliches. Also
die Gründe weiß man am Ende nicht.
Ja. Nee, richtig, genau. Also deswegen meine ich, vielleicht gibt es auch taktische Gründe. Aber ganz kurz nochmal zur Research. Ich glaube, du hast ja gerade einen entscheidenden Punkt gesagt, bei der Deep Research ist immer so, ich sag mal, auf Krampf die Idee da, eine wissenschaftliche Arbeit oder ein ewig langes Paper daraus zu erstellen und das quasi alles gegenüberzustellen. Und bei der Rap Research gibt es halt einfach das, was du möchtest.
Ja.
Und vielleicht ist deswegen auch die Qualität so anders, weil man bei der Rap Research eher das bekommt, was man angefordert hat.
Ja. Aber es ist, also wie gut es mittlerweile suchen kann, ist unfassbar, weil 4o kann wirklich nicht gut suchen. Und ich frage, also dieser technologische Sprung jetzt von einer auf die andere Woche ist unfassbar.
Ja, ja, das ist wirklich ganz krank. Und
geht wirklich gut.
Ja, voll. Also wer jetzt noch länger irgendwelche selber sich hinsetzt und Sachen raussucht, also der tut mir wirklich leid, das ist Lebenszeit, die verschwendet wird. Ich möchte ja gerne so einen Mähroboter haben, weil dann habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ja. Und da habe ich auch gesagt, ey, komm, ich mache einfach mal eine Suche mit O3. Und unnormal. Die war so gut und on point, das, was ich haben wollte. Und das halt wirklich in, keine Ahnung, einer Minute, zwei Minuten und dann alles mit Gegenüberstellungen, mit Seiten, wo man die kaufen kann, mit aktuellen Preisen.
Du hast einen Produktvergleich gemacht?
Ja, genau.
Okay. Ist interessant, dass das auch schon sehr gut funktioniert.
Ja, und der hat mir auch recht aktuelle, ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätte der jetzt, weiß ich nicht, die Rasenmäher der letzten zwei Jahre verglichen, sondern hat mir aktuelle Rasenmäher verglichen und das hat wirklich gut geklappt und hat dann auch gleichzeitig so Preis-Leistungs-Sieger gegenübergestellt und so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, jetzt kann man sagen, hat er den Produktvergleich gemacht oder hat er einfach die Produktvergleiche von Produktvergleichungsseiten genommen? Das war kompliziert, aber weißt du, was ich meine? Also
das kann auch sein, ja.
Einfach nur darauf berufen, was andere Webseiten dazu müsstest schreiben.
Müsstest du die Quellen mal checken?
Ja, da war nämlich eine von den Quellen, war nämlich so eine Seite, deswegen werfe ich das nochmal mit rein.
Ja.
Aber grundsätzlich trotzdem, in der Zeit hätte das keiner auf dem Niveau recherchiert. Und wenn man dann unzufrieden ist mit der Recherche, dann kann man sich ja immer noch die zwei Top-Favoriten aus den fünf Rasenmähern, die er mir rausgesucht hat, kann man sich die zwei Mover raussuchen, die man gerne hätte. Und dann kann man ja selber immer noch mal tiefer ins Detail gehen, wenn man sagt, das ist mir zu oberflächlich. Aber so, also mir war es nicht zu oberflächlich, aber jetzt so eine Grundrecherche, so dieses Grundniveau selber zu machen, leuchtet mir nicht ein.
Welcher Rasenroboter ist der, der es wird? Und welchen hat Ofri empfohlen?
Also, das ist jetzt auch eine Portemonnaie-Frage. Also tatsächlich, ich liebäugle ein bisschen mit dem Xiaomi Mover. Das Problem ist, es ist halt Xiaomi und ich habe so ein bisschen die Sorge, weil die so ein riesiges Ökosystem aufbauen, dass ich dann irgendwann das Bedürfnis habe, mir einen Xiaomi-Roller zu holen, den habe ich schon, aber dann als nächstes noch ein Xiaomi-Handy, dann noch ein Xiaomi-Auto, eine Kamera und ich will mich nicht so sehr in die Fänge eines Unternehmens werfen. Deswegen werde ich wahrscheinlich einen anderen Mover nehmen und überlege den von Segway, das wäre dann die andere Alternative.
Du willst dich nicht so in die Fänge werfen, aber bei Apple hast du doch dasselbe Problem auch.
Ja, genau. Das Problem. Ja, weil ich liebe Apple grundsätzlich, aber Apple schläft halt gerade so ein bisschen ein und jetzt habe ich aber alles von Apple und jetzt zu sagen, ich steige von Apple um auf was anderes, ist halt schwerer. Ja,
das ist, glaube ich, so gerade der Konsens, den sehr viele haben. Also ich lese gerade sehr viel auf X in unserer Bubble, dass Leute sagen, ey, Apple nervt mich, ich würde gerne auch nach Google jetzt wechseln, aus AI-Sicht auch, aber der Sprung ist einfach verdammt schwer.
Ja klar, weil du hast ein Handy, du hast ein MacBook, du hast ein Mac, du hast keine Ahnung, was du noch alles hast, eine Apple Watch, AirPods, das ist halt alles von Apple, was die Sache ja auch so gut in Symbiose macht, so, aber dann halt zu sagen, das nächste MacBook wird ein Laptop, ja, mit einer Google-Anwendung, ist halt schwieriger, weil den ins schon funktionierende System zu integrieren nicht mehr so leicht ist, oder brauchst du andere Schnittstellen und KKG, oder du müsstest halt alles neu kaufen und das ist eine Portemonnaie-Frage wieder und damit mir das nicht wieder passiert, liebäugel ich nicht so sehr mit dem Xiaomi, sondern vielleicht eher tatsächlich mit dem Segway. Mal gucken, aber
was hat denn
ich werde irgendwann berichten. Nochmal, der hat mir tatsächlich den von Xiaomi empfohlen.
Okay.
Ja, weil der, also als Use Case habe ich mit angegeben, ich habe ja zwei kleine Kinder und ich habe einen riesigen Hund, der ständig irgendwelche Stöcke aus dem Wald mitbringt und auf dem Rasen liegen lässt. Und ich hätte halt gerne einen Mover, der die Sachen gut erkennt, also Stöcke, Tennisbälle, Spielzeug von meinen Kiddies. Und da ist wohl der Xiaomi mit Top-Notch, weil der dieses Lasersystem quasi nutzt und im Test halt viele Sachen erkannt hat. Aber ich will jetzt nicht stundenlang über Rasenmäher reden. Das war ja nicht unsere Absicht. Aber wie gesagt, die Research war von O3 schon wirklich gut.
Also man kann sagen, er hat schon den Intent sehr, sehr gut getroffen, weil das wirklich dann auch eigentlich dein Favorit ist, abgesehen von den Ökosystemgedanken.
Ja, ich müsste noch mal ins Paper gucken. Wie gesagt, da war noch, ich glaube, das war noch der Segway, der auch noch mein Favorit ist. Nee, und noch ein Landroid hieß der, glaube ich, oder Land Rover. Der auch noch mit als Favorit, den hat er, glaube ich, sogar empfohlen.
Landroid
heißt der. Das ist so ein orange-schwarz, ne? Ja.
Ich glaube, den habe ich schon öfter gesehen. Oder nee, ja. Ich glaube, der Segway ist doch auch orange-schwarz, oder?
Nee, das ist dieser Landroid. Okay. Und den hatte er mir auch noch mit empfohlen. Und die beiden würde ich übrigens auch Segway vorziehen, weil Segway musst du, glaube ich, da das wieder so eine Stange in den Garten stellen, der so als Referenzpunkt sozusagen dient. Und das hast du bei den anderen beiden nicht. Die haben einfach ein Kamerasystem und dann fahren die über den Rasen und gut ist. Aber der Xiaomi hat den Vorteil, der mäht systematisch, also so quasi in Linien, so wie man sonst auch Rasen mäht. Und der Landroid, der macht Chaos-Prinzip und fährt halt einfach los.
Das sehe ich immer. Das sehe ich immer überall, dass die einfach irgendwo rumfahren und ich denke mir, das ist ja echt dumm.
Das triggert meinen Monk. So, ich will halt, oder ich hätte halt gerne einen, der halt mit System mäht. Ja. Und deswegen ist der Xiaomi eine Stufe sozusagen höher.
Also kann man
aber sagen, jeder, der die Preise kennt, weiß, warum ich keinen habe.
Was kostet der?
Die kosten alle so um die 1000 bis 1300 Euro.
Aber schon interessant, dass auch die Chinesen, was das angeht, dann wieder die Wahl 1 sind, technologisch.
Ja, voll. Sei es drum. Okay. Was ist denn dein Take zu O4 Mini High?
Gut, also ich habe es jetzt nicht so viel verwendet, weil ich so begeistert bin von O3. Also ich muss sagen, es gab so einzelne Berichte auf X, die gesagt haben, ja, in diesem Benchmark performt O4 Mini besser als O3. Aber gibt dann auch genug anderweitige Benchmarks. Also ich glaube, das meiste, was ich schon gesehen habe, ist richtig Begeisterung über O3. Also egal, ob jetzt in Cursor, wo ich es gerade auch benutze, also O3 in Cursor funktioniert wirklich sehr gut. Es kostet ein bisschen Geld, aber es ist genauer als alle anderen Models. Also es versteht einfach, du merkst, es versteht einfach die Codebase und alles drumherum und den Kontext. Es versteht es einfach deutlich besser als alles andere, was existiert. Egal, ob jetzt von Google oder von OpenAI. Und das ist auch das, was ich auf X sehe. Also ich habe Leute gesehen, die haben gesagt, ja, O3, das fühlt sich schon wie AGI an. Ja, okay, aber es ist nochmal so ein Step nach oben. Man merkt deutlich, dass es eine Verbesserung ist gegenüber allem, was bis jetzt existiert hat. Also würde ich schon sagen. Aber wahrscheinlich auch, weil das Tool-Use so gut funktioniert.
Denke ich jetzt auch. Ich persönlich habe mit O4 Mini High jetzt auch 2-3 Mal gearbeitet und war eher begeistert. Aber ich habe es nicht im Coding genutzt, sondern ich habe es genutzt für Texte, die ich gelesen hatte irgendwo. Und dann habe ich halt den Text einfach kopiert und habe das O4 Mini High zugeworfen. Habe gesagt, er soll den Text analysieren auf sachlich richtig und soll mir zu allem auch die Quellen mit raussuchen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Und hat das dann am Ende des Tages auch wirklich gemacht. Und also für jeden, der mal irgendwo einen Text liest und skeptisch ist, ja, der kann sich halt einfach den Text von dem Dude kopieren, wirft ihn bei O4 Mini rein und bittet sozusagen um Beweise oder Belege um Korrektur sozusagen bei Sachen, die nicht fachlich richtig sind. Und damit hat man auch eine Form von Research sozusagen. Und das hat bei mir richtig gut funktioniert, weil er den Text komplett gelesen hat und er hat zu jedem Absatz sozusagen, wozu er den Beleg gefunden hat im Netz, mir die Quelle auch gleich mit angehangen. Und dann musste man nicht gucken, in welcher Quelle steht jetzt was, sondern man konnte gucken, in welchem Absatz hat mich was stutzig gemacht und konnte sich dann die Quelle durchlesen. Und das finde ich ist auch für mich ein sehr cooles Use gewesen, abseits jetzt vom Coden.
Ja, sehr, sehr gut. Also habe ich noch nicht so viel verwendet, aber muss ich dann wohl mal mehr ausprobieren. Es sind ja jetzt auch die Benchmark-Ergebnisse von Arc AGI. Also wie gesagt, bei Arc AGI gab es ja im Dezember diesen Aufschrei, dass O3 wohl 80% erreicht hat, die ursprüngliche O3-Version. Jetzt gibt es mittlerweile auch die Ergebnisse für die veröffentlichten Versionen. Die kamen gestern Abend raus. Und O3 Medium, keine Ahnung, was Medium ist, was Low ist, weil wir kennen nur O3, aber ich gehe mal davon aus, dass O3 Medium die wirkliche O3-Version ist, die hat gescored 53% auf Arc AGI und ist damit allen anderen deutlich überlegen. Also das Einzige, was da noch so mithalten kann, obwohl, hier sind nur OpenAI-Modelle eingezeichnet, oder? Gibt es keine Arc AGI-Scores von den Konkurrenten, dann ist das natürlich ein bisschen schwer zu vergleichen. Aber naja,
doch, auch wird es schon geben. Aber in dem, was du mir mal geschickt hattest, also wenn wir von dem reden, da waren nur OpenAI-Modelle drin.
Ja, aber das ist ja ein Arc AGI-Post jetzt. Warum sollten die nur? Anyway, auf jeden Fall, es ist auch O1 Pro und Co. deutlich überlegen. Also O1 Pro scored da, warte mal, wo ist O1? O1 Low, O1 Pro Low. Ey, dieses mit Low High, ne? Das müssen die unbedingt, müssen die das erklären, weil das versteht niemand. Das verstehe noch nicht mal ich. O1 Pro ist noch nicht mal drin, ist nur O1 Pro Low drin. Auf jeden Fall, es performt doppelt so gut ungefähr wie O1 in diesem Benchmark. Und es performt auch über O4 Mini. Also O4 Mini hat einen Score erreicht von scheißegal. Warte, es okay, O3 Medium hat 41% in der Low gescored und 53% in der Medium-Variante. Und O4 Mini hat in der Medium-Variante 42% gescored und in der Low 27%, also deutlich schlechter nochmal als O3. Die High-Version beider Modelle, also wir kennen ja noch nicht mal O3 High, wahrscheinlich wird das als O3 Pro irgendwann mal released, aber die High-Version dieser Modelle existiert gar nicht in diesem Benchmark, weil die Probleme hatten zu antworten. Also auch O4 Mini High hat in diesem Benchmark, wenn es auf High lief, einfach nicht geantwortet. Also sehr oft. Da gab es einfach Probleme, du hast eine Frage gestellt, der hatte 3 Minuten nachgedacht und es kam keine Antwort. Also deswegen gibt es da das keine Scorings. Hattest du das auch?
Nein, nicht mit O3, aber ich habe das doch mit O4 Mini High. Nee, mit O3 Mini High hatte ich das immer. Da habe ich dir mit doch O3. Auch manchmal so Screenshots geschickt. Genau, ja, mit O3 Mini High, genau, da habe ich dir doch auch Screenshots geschickt, wo ich eine Anfrage hatte, dann hat der auch einen Reasoning-Prozess gemacht, aber keine Antwort gegeben und dann habe ich ihm halt geschrieben, antworte halt und dann hat der neues Reasoning gestartet und hat dann ja in den ersten Absatz reingeschrieben, anscheinend hatte der Nutzer eine Antwort erwartet, die habe ich ihm natürlich nicht gegeben.
Da wurde so denkst, genau, das hattest du vor ein paar Tagen, ne? Und jetzt, Arc AGI hatte halt dieses Problem bei O4 Mini High und deswegen gibt es dafür keine Scores. Am Ende, ich glaube, knapp 80% hatte die ursprüngliche O3-Version, ist man dann deutlich drunter nochmal. Man kann aber sich auch die Frage stellen, ob das daran liegt, dass die ursprüngliche O3-Version, wie wir wissen heute, auf Arc AGI trainiert wurde und ob das die aktuelle Version vielleicht nicht. Also es ist so ein bisschen im Dunkeln noch, aber wir können schon davon ausgehen, dass OpenAI nochmal ein stärkeres Modell in der Hinterhand hat. Dann 200.000 Kontextlänge haben beide Modelle. Also das, was OpenAI bei Reasoning-Modellen bisher immer als Standard hat und was Google und Anthropic deutlich unterlegen, Anthropic ist einfach ganz weit weg, was Google deutlich unterlegen ist. Google ist ja mittlerweile bei 1 Million bei Gemini 2.5 Pro und will bald auf 2 Millionen aufstocken. O3 kostet 10 USD pro 1 Million Import-Token und 40 USD pro 1 Million Output-Token, deutlich günstiger als O1 Pro, womit man es, glaube ich, vergleichen sollte. Ja. O4 Mini High und O4 Mini, beide kosten $1.10 pro 1 Million Input-Token und $4.40 pro 1 Million Output-Token. Warum dasselbe Pricing? Weil beides ist am Ende dasselbe Modell. O4 Mini High nutzt am Ende nur mehr Reasoning-Tokens, also mehr Zeit zum Nachdenken und wird dann halt über die mehr Reasoning-Tokens finanziert. Also du merkst es am Ende schon, was du genutzt hast, aber der pro 1 Million Token-Preis ist gleich teuer. Und am Ende ist O4 Mini High jetzt ungefähr so teuer wie Gemini 2.5 Pro, underperformed, aber meines Erachtens schon noch Gemini 2.5 Pro. O3 ist aber
Moment,
überall,
ich hab das nicht versprochen. Kostet aber auch. Du meinst du jetzt O3 Mini High?
O4 Mini High meine ich.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. O4 ja. Mini High. Hast du eigentlich, wo du es gerade mit dem ewig langen Benchmarks gemacht hast, weißt du, was wir vergessen haben? Ist, dass du einfach mal deine noch nicht ausgereifte Benchmark nutzt und einfach mal O3, O1 Pro und Gemini 2.5 Experimental gegenüberstellst. Das hast du, glaube ich, nicht gemacht. Das
also
hätten wir mal machen können. Haben wir halt
in meinem Benchmark nicht, aber weil das dauert noch ewig, bis das fertig programmiert ist.
Ja, aber das ist ja diesen kurzen Test. So, den meinte ich damit.
Also wir können eigentlich so eine Serie einführen. Keine Ahnung, AI-Coach Intelligence Leaderboard. Und aktuell ist da ja der König Gemini 2.5 Pro. Und in der nächsten Folge, erinnere mich dran, werde ich O3 gegen Gemini 2.5
Mach Pro ich. Einmal. Kommt ja perspektivisch auch in die App. Lassen. Also können wir ja auch schon sagen, wir wollen wir wollen ja so eine kleine Mini-Benchmark machen und das fliegt dann in die App, was dann so unsere Einschätzung zu den einzelnen Models ist und die App, die wir ja für den Podcast bauen. Da wird es sich dann drin finden mit einem Ranking quasi, was ist aus unserer Perspektive gerade oben und warum. Also kann man dann reingucken, Zukunftsmusik.
Ja.
Was auch mal Zukunftsmusik war, aber sich so ein bisschen oder langsam festigt, ist OpenAIs Stargate-Projekt. Und da geht es jetzt im Kern, oder was da, ich sag mal, die News sozusagen war, ist zu sagen, dass OpenAI nicht plant, die 500 Milliarden nur in den USA zu investieren, sondern international. Und hier wird vor allem auch UK und Deutschland und auch Frankreich, warum auch immer Deutschland, aber Frankreich und Deutschland auch in Betracht gezogen. Und das ist schon ein Stück weit positiv vielleicht faszinierend, aber auf jeden Fall faszinierend, weil man sagen muss, der Eindruck oder das, was suggeriert wurde zur Trump-Zeit sozusagen, also zur Amtszeit, war ein anderer. Da haben wir, glaube ich, sogar davon gesprochen, dass OpenAI plant, 500 Milliarden zu investieren. Und ich glaube, wir haben uns darauf auf die Staaten bezogen. Dem scheint
ja, 100%. Also Trump hat es so verkündet, dass er jetzt den Coup gelandet hat, dass OpenAI 500 Milliarden zusammen mit SoftBank und Oracle in den USA investieren wird. Und anscheinend ist es nicht so. Man kann dafür praktische Gründe finden, wie das einfach nicht genug Kapazitäten in den USA sind. Also vor allem, was Fläche für die Rechenzentren angeht.
Ja, und auch Personal, glaube ich, oder? Also ich meine, UK ist auch für Google, glaube ich, ganz interessant, gerade was so AI angeht.
Du brauchst nicht viel Personal in einem Rechenzentrum, wenn das anders steht.
Rechenzentrum nicht. Aber es geht ja nicht nur um Rechenzentren.
Doch, primär schon. Also das Stargate-Projekt ist am Ende das Rechenzentren bauen. Darum geht es.
Dann macht Deutschland aber gar keinen Sinn.
Doch.
Also sorry, dass ich jetzt so sage, warum?
Ja.
Also wo haben wir gute, günstige Bedingungen für ein perfektes Rechenzentrum?
Das stimmt. Also einmal, was Anbindung angeht, macht es schon Sinn, weil wir haben in Frankfurt diesen Knotenpunkt.
Das stimmt.
Da ist sehr, sehr viel, was Rechenzentren angeht. Aber ich glaube, vor allem der Strompreis könnte ein Riesenproblem werden.
Ja.
Frankreich macht da schon eher Sinn, weil die durch die Atomkraftwerke sehr niedrigen Strompreis haben. UK, ehrlicherweise, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, man sucht halt überall, wo man was kriegt, da nimmt man dann am Ende. Weil 500 Milliarden ist eine ganze Menge. Da kannst du ein paar sehr, sehr große Rechenzentren von bauen und du brauchst am Ende die Landfläche. Also es gab ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir das hier besprochen haben, aber es gab vor ein paar Wochen einen Artikel im Wall Street Journal, dass der gerade irgendwo ganz weit draußen mit ein bisschen Strom zuvor in der Wüste ein Land hat, wo ganz viel Platz ist, dass der das gerade irgendwie für ein paar Millionen verkaufen kann, weil dann kommt OpenAI und kauft es einfach, weil die halt Rechenzentren brauchen. Also ich glaube, überall, wo man gerade was kriegt, wird man das Geld ausgeben. Und ja, offenbart halt das, was viele schon am Anfang gedacht haben, dass das eher so ein PR-Stunt zur Amtseinführung von Donald Trump war.
Der anscheinend ja auch geklappt hat. So könnte man es ja auch sagen.
Ja, vielleicht, ja.
Was übrigens auch ein kleiner PR-Stunt ist, ist OpenAIs, also PR ist vielleicht übertrieben, aber OpenAI plant ein eigenes Social Network, was ja ein Klon von X sein soll, also quasi X-like. Ja. Und Da bin ich so ein bisschen gespannt. Also da muss man sagen, das ist jetzt wieder Insider-Wissen sozusagen, ohne dass auf den Insider aber eingegangen wird. Also man könnte schon sagen, gefährlicher gefährliches Hörensagen. Aber TechCrunch hat darüber berichtet und das ist ein Projekt, was wohl noch in der frühen Phase ist und im Kern die VO-Image-Generierung sein soll oder nicht sein soll, sondern in eine zentrale Rolle spielen soll. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie sich das generell gestaltet. Also das ist alles noch sehr, sehr vage beschrieben. Was ich aber grundsätzlich spannend finde, ist, dass OpenAI plant, ein eigenes Social Network zu bauen.
Ich frage mich, also erstmal, ich halte das schon irgendwo für schlau, weil OpenAI baut gerade eine riesige Community auf an ganz normalen Leuten, die die App nutzen. Und dass man dann sagt, ja, wir bauen jetzt auch unser eigenes Social Network, um das noch mehr alles miteinander zu verdrahten, macht schon Sinn. Warum es jetzt X-like sein muss, ich weiß nicht. Also am Ende...
Vielleicht für die News.
Ja, vielleicht auch, um Elon Musk ein bisschen ans Bein zu pissen, das war...
Vielleicht auch das, oder halt einfach, weil sich das besser klickt bei TechCrunch und die haben halt überlegt, okay, was würde sich gut verkaufen? Ah, Elon und Sam sind im Streit, dann sagen wir einfach X-Like Social Network. Also es könnte auch einfach, Clickbait, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber...
Andererseits, ich glaube, Elon Musk macht sich gerade nicht beliebt. X ist eine Riesenplattform in den USA, und auch in Europa mittlerweile weit verbreitet. Ich glaube, es könnte schon eine gute Zeit sein, um einen Konkurrenten zu X zu bauen. Meta hat das ja auch versucht mit Threads, was, glaube ich, jetzt nicht so funktioniert hat in der breiten Masse. X ist da deutlich noch relevanter. Vielleicht denkt OpenAI, dass die das schaffen können. Kann auch sein. Also man weiß nicht, ob das jemals überhaupt veröffentlicht wird. Also es ist wohl eher so ein internes Projekt aktuell, aber ist trotzdem sehr interessant. Also die machen sich auf jeden Fall Gedanken, wie können wir direkt einen Nutzerzugriff erhalten. Also auch die Akquisition dann von Windsurf. Das ist ja, ich möchte direkt den Nutzerzugang. Es ist gar nicht mehr, das was ich schon tausendmal erzählt habe, es ist, glaube ich, gar nicht mehr der Plan, diese API zu bauen. Ursprünglich war OpenAI, wir bauen eine API und dann können alle AI nutzen. Ich glaube, das ist nur noch sekundär, sondern man möchte jetzt wirklich den Nutzerzugang, man möchte am Ende ein B2C-Unternehmen sein, was den Nutzern AI-Anwendungen oder vielleicht irgendwann auch Software verkauft.
Ja, ich meine, wir hatten ja da auch mit dem Thema, dass sie auch vielleicht Hardware verkaufen, weil ja im Plan ist AI-Devices, zumindest ist das als Startup sein eigenes quasi eine Partnerschaft oder das Unternehmen zu kaufen. Also ich glaube einfach, OpenAI fängt an, ein kleines Ökosystem zu bauen, was halt auch sehr, sehr schlau ist, wenn das Ökosystem auch noch gut vernetzt ist und dann halt mit den Memories aus seinem ChatGPT und so weiter und so fort, dann führt das halt dazu, dass die Leute nicht mehr gehen. Also das Gespräch hatten wir ja auch, wenn man sich jetzt mal Google anguckt, also wir beide nutzen Gemini nicht im Alltag, also ich zumindest nicht. Und wenn jetzt aber Gemini ein Update rausbringt mit einer guten, oder Google mit einem guten multimodalen App, auch mit Erinnerungen und vielleicht sogar besser ist oder günstiger oder whatever, dann wäre ich schon geneigt zu sagen, ich wechsle. Warum auch nicht so? Ich möchte halt gerne das nutzen, was am effizientesten oder am besten für meinen Nutzen ist im Alltag. Aber der Wechsel wird jetzt schon schwer fallen, weil ich eine unheimlich große Erinnerungsbasis habe und wenn die dann jetzt perspektivisch auch endlich irgendwann mal nachhaltig in allen Chats verwendet wird, dann ist ja ChatGPT schon auf mich zugeschnitten. So, ne? Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und deswegen ist es smart, jetzt zu sagen, wir bauen ein Ökosystem um diesen gebundenen Nutzer drumherum, damit er möglichst viel bei uns generell verweilt und gar nicht mehr weggeht.
Ja.
Da muss man aber auch sagen, ich finde Social Media so ein bisschen kaputt. Ich hatte da ja auch so einen Moment mit LinkedIn, da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, weil ich mich mal auch mit ChatGPT, jetzt am Ende des Tages, also mit Kira mal so ein bisschen über den Algorithmus ausgetauscht habe und wir mal so ein bisschen tiefer gegangen sind, wie muss ein Artikel aufgebaut sein oder was muss ich für Schachzüge machen, damit ich mehr Reichweite generiere. Und dann hat er mir ja vorgeschlagen, dass ich meinen eigenen Beitrag liken soll und meinen eigenen Beitrag kommentieren soll. Und das war so ein Moment von, also wie viel mehr Selbstbeweihräucherung soll ich denn jetzt durchführen? Und das ist doch absolut, also ich finde es absolut affig, dass das auch noch funktioniert. Aber dann habe ich das gemacht, habe einen Artikel fertig gemacht, habe den gepostet und der Artikel war in 3 Tagen der meistgelesenste Artikel von allen, die ich hier bei LinkedIn gepostet habe, über den kompletten Zeitraum hinweg. Und der hatte im Schnitt einen 10x mehr Impression als alle anderen Artikel. einfach nur, weil ich ihn selber geliked habe und weil ich ihn selber kommentiert habe. Und das, finde ich, zeigt auch so ein bisschen, wie kaputt Social Media ein Stück weit auch ist, also wie sehr das auch Algorithmen gesteuert ist. Und da würde ich, wenn die das da schaffen, ein cooles Social Network aufzubauen, würde ich mich sogar freuen.
Ja, sehe ich genauso. Also Social Media, irgendwie ist das alles ein bisschen veraltet. Am Ende der Algorithmus bei LinkedIn, der denkt wahrscheinlich, oh, ein Like mehr, das ist jetzt sehr, sehr gut, das ist ein guter Beitrag. Und ob der jetzt von dir ist oder nicht, spielt, glaube ich, keine Rolle. Bei YouTube und Facebook und so ist das, glaube ich, ähnlich. Schon traurig. Und ja, neues Social Network. Ich meine, Facebook, wer nutzt Facebook heute noch? Ich glaube, sehr wenige, außer halt ältere Leute. Dann auf X fühle ich mich stellenweise schon sehr wohl, wenn du da die richtigen Bubbles hast.
Ja, du musst aber in deiner Bubble bleiben. Wenn du die verlässt, ist X eine gruselige Plattform.
Instagram ist nichts für mich. Was gibt's noch? TikTok?
TikTok gibt's noch.
TikTok, AIDS. Dann YouTube finde ich wirklich sehr gut. YouTube ist eine Top-Plattform. Ja. Aber wir können gerne noch ein Social Network dazu kriegen. Obwohl, vielleicht auch besser nicht.
Naja, doch, also ja, wer weiß, was kommt, aber wir werden bald neue Social Network Nutzer dazu kriegen. Und zwar werden wir demnächst Delfine bei Instagram haben, die dann ihr Handy mit unter Wasser nehmen und ein paar Reels posten. Das klingt jetzt absurder, als es ist, aber Google arbeitet tatsächlich, also jetzt, das ist jetzt keine April-Scherz-News, weil wir hatten das ja zu der April-Folge, aber Google arbeitet wirklich ernst gemeint an einem LLM, was die Sprache von Delfinen verstehen soll. Und das wird dann Dolphin Gemma heißen oder Gemma.
Genau.
Und das wird dann auch perspektivisch als Open Source Model genutzt. Und also das klingt jetzt sehr absurd, wenn wir das so sagen, aber wir beide hatten uns auch nochmal darüber unterhalten und wir waren so, ja logisch, also warum ist denn da keiner vorher auf die Idee gekommen? Hundertprozentig wird das funktionieren. Und dann stellt man halt fest, weiß nicht, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich spreche jemanden an und sage, ey, es ist eine logische Konsequenz, dass wir uns vielleicht dieses Jahr noch mit Delfin unterhalten können, dann wird er mich wahrscheinlich zwangseinweisen. Aber wir arbeiten ja eh schon super viel mit Delfinen zusammen. Also es gibt ja auch viele Projekte, bei denen Menschen, denen es nicht gut geht, weil sie Erkrankungen haben, verschiedenster Art oder Erlebnisse, die sich in Traumata niederschlagen, also in psychologischen Traumata, denen helfen ja Delfinen ungemein und man ist da ja schon sehr eng in der Kommunikation, man kann sie super trainieren und so weiter und so fort, also man hat ja schon so ein bisschen Kommunikationsbasis und die muss man jetzt halt nur in ein cooles LLM packen, also funktionieren wird es mit Sicherheit.
Ja, man forscht da zusammen mit dem Wild Dolphin Project, die tun sich am Ende seit 1985 mit Delfinen beschäftigen und beobachten die sehr intensiv. Und es handelt sich um die atlantischen Fleckendelfine. Stenella frontalis ist wohl die korrekte Bezeichnung und die sind wohl in der Bahamas-Region sehr verbreitet. Und ja, am Ende, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Generell, dass wir irgendwann vielleicht mit Tieren viel besser kommunizieren können, weil es LLMs gibt, die darauf ausgebildet sind, ein Übersetzer dafür zu sein. Bestimmt auch viel mit Körpersprache, aber ist ja auch kein Problem mehr mit Vision. Also vielleicht, Alex, sitzen wir jetzt hier in 5 Jahren und wir haben eine App auf dem Handy, neben uns sitzt ein Delfin, warum auch immer. Dann unterhalten wir uns mit denen und machen mit denen eine Podcast-Folge. Also wer weiß es schon. Ich glaube, super sinnvoll und auch super cool und auch richtig in diesem Fall, finde ich, weil ist ja kein Business Case erstmal, dass Google das Open Source macht. Und ich bin sehr gespannt.
Ich finde, das zeigt nochmal sehr deutlich, was künstliche Intelligenz alles verändern wird. Also wir haben ja immer so sehr kleine Use Cases und ich hatte ja letzte Woche auch so einen Aha-Moment, wo ich so dachte, stimmt, warum nutze ich im Alltag nicht bei Sport und so ein bisschen Ernährung tracken, einfach ChatGPT? Das war auch wirklich dumm, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Aber ich finde, das zeigt auch nochmal, dass wir die Use Cases noch gar nicht entdeckt haben, die sich alle entwickeln werden. Und da werden wirklich coole Sachen bei sein. Und das Ding ist, wenn man ja jetzt einmal sich mit Delfinen einigermaßen unterhalten kann, das wird jetzt nicht super in die Tiefe gehen, anfangs zumindest nicht, aber das wird ja dann perspektivisch dann ja auch die Tore öffnen, die Weltmeere vielleicht anders zu verstehen oder ähnliches. Also da kommen schon, glaube ich, coole Sachen mit bei rum. Wir dachten auch initial, als wir uns darüber unterhalten hatten, dass es vielleicht eher dieser große Tümmler ist, der dann halt genutzt wird bei Menschen mit Autismus oder ähnliches. Das ist ja die Videos, die man ja kennt, das ist ja häufig dieser große Tümmler. Also so heißt ja der Delfin. Aber der ist es gar nicht, sondern es wird jetzt im Kern erstmal mit atlantischer Fleckendelfine gemacht. Da ist dann auch die Frage, wie unterschiedlich ist dann so die Sprache und haben dann, also gibt es dann auch Dialekte in der Delfinsprache und es gibt ja auch über 40 verschiedene Arten. Also und da gibt es ganz viele Fragezeichen, die es derzeit noch gibt, aber es ist eine unfassbar spannende Entwicklung.
Ja, und wenn man das mit Delfinen irgendwann schafft, vielleicht dann auch mit anderen Tieren. Also es ist schon sehr interessant.
Ja, also, zumindest ist Tiere, die so klare soziale Verhaltensmuster haben. Also ich meine, jetzt mal ganz klassisch Affen oder Orang-Utans, also die so auch sehr klassischen Verhaltensstrukturen folgen oder auch Kommunikationsebenen untereinander haben. Das wird jetzt wahrscheinlich bei Schlangen schwieriger sein, weil sie sind jetzt auch nicht so die sozialen Wesen. Da siehst du halt relativ wenig Kommunikation. Aber bei Tieren und vielleicht auch im Kern erstmal Säugetiere, die ja auch untereinander ein soziales Leben aufbauen und Säugetiere vor allem, die auch ihre Kinder selber noch großziehen und dann in ein Familienkonstrukt integrieren oder in ein Sozialverhalten integrieren, da findet ja Kommunikation statt und die kann man, glaube ich, gut analysieren.
Ja, 100%. Alles, was so ein Muster hat, AI braucht ja eigentlich immer nur Muster, sehe ich das auf jeden Fall als möglich an. Deswegen überrascht mich das auch überhaupt nicht. Auch wenn es wirklich absurd klingt.
Also
wenn du das jetzt jemand auf der Straße erzählst, der wird dir sagen, was hast du denn für Pillen genommen? Aber ja, macht schon Sinn.
Ja, also weist uns bitte nicht ein. Wir halten das beide für einen coolen Use Case und auch nicht für unrealistisch, dass das funktionieren wird. Ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende angekommen, muss man sagen. Aber ist auch immer so ein blöder Satzanfang, ne? Was wir auch gegenwärtig haben, sind ja, ich würde mal sagen, geopolitische Spannungen. Und im Kern haben wir den Trump, der unfassbare Zölle auf den Markt geworfen hat und gleichzeitig auch nochmal die US-Exportbeschränkungen nach China verstärkt hat. Und das soll jetzt auch die H2-Chips von Nvidia betreffen, H20. Nvidia betreffen. Und das wiederum spielt eigentlich Huawei in die Karten, weil die haben wohl Chips, die ungefähr die Leistung von 60-70% eines H100 schaffen und jetzt massenweise an die chinesischen Firmen vertreiben und auf die Firmen zugehen. H20-Chips werden dann ja perspektivisch wahrscheinlich gar nicht mehr gekauft. Also das dürfte für Nvidia ein Nachteil sein. Und ich glaube aber, die eigentliche Gefahr ist, wo Trump sich so ein bisschen selber ins Knie schießt, das wird ja auch Huawei in der Entwicklung nach vorne katapultieren und könnte dazu führen, dass sie schneller, nicht gleichwertige, aber bessere Chips auch entwickeln und produzieren können.
Ja, am Ende, es geht immer noch um diese Hopper-Generation, die für AI-Training immer noch genutzt wird überwiegend. Und da gibt's ja die H100 und die H20. Die H100 sind die besten Chips. Die sind ja schon für den Export nach China quasi verboten. Kannst du nicht hin exportieren. Und jetzt sagt Trump, ja, das gilt jetzt auch für die H20-Chips. Können also auch nicht mehr legal nach China exportiert werden. Und ich glaube, um ehrlicherweise zu sein, Nvidia könnte rein theoretisch eine Lizenz kaufen für mehrere Milliarden. Das ist aber so unrealistisch, dass das nicht funktioniert. Also ist jetzt auch in den Exportbeschränkungen drin. Und Huawei sagt sich halt, geil, wir sind chinesisch. Das heißt, wir haben jetzt hier den Vorteil, die kommen nicht mehr an ihre Chips, zumindest legal nicht mehr, unsere chinesischen KI-Unternehmen. Dann verkaufen wir denen halt jetzt unsere 19C AI-Chips und die sollen Berichten zufolge so ungefähr 60-70% der Leistung einer H100 Hopper GPU haben und keine Ahnung, wir wissen ehrlich gesagt nicht viel davon. Also es gibt dazu nicht viele Daten, wir wissen jetzt nur, ja, Huawei will die Chance ergreifen, ob das am Ende gut funktionieren wird, keine Ahnung, wie sehr sich die Unternehmen umstellen werden müssen, DeepSeek und Co., keine Ahnung, ob DeepSeek und Co. vielleicht trotzdem noch irgendwie Nvidia-Chips über Shanghai einfliegen lassen werden, trotz Huawei diese Alternative bietet, auch keine Ahnung, aber es tut sich da was und ehrlicherweise, wenn die Chinesen das schaffen, dann hat die USA sich ja doppelt geschadet. Dann haben die dafür gesorgt, dass Konkurrenten sich in China mit Technologie noch mehr beschäftigen, um eine gleichwertige Konkurrenz zu liefern. Und am Ende ein US-amerikanisches Unternehmen wie Nvidia gehen Einnahmen verloren.
Ja, und man muss auch dazu sagen, dass Trump ein bisschen die Situation unterschätzt hat. Das habe ich zumindest jetzt in einem anderen Podcast nochmal gehört, hier Beyond the Obvious von Daniel Stelter. Ist eher so ein Wirtschaftsökonom-Podcast, aber super spannend, also da gerne auch mal sonst reinhören. Und da ging es nämlich darum, dass zum Beispiel bei dieser ganzen Halbleiterindustrie vieles gar nicht aus den Staaten kommt. Also natürlich können die dann verbieten, dass hier H20 oder H100-Chips exportiert werden. Aber um diese Chips überhaupt herzustellen, kommt zum Beispiel vieles auch aus dem europäischen Raum, weshalb kurz nach diesen Zollbeschränkungen auch der Außenminister nach in die Niederlande geflogen ist, weil die da irgendwas herstellen. Ich habe keine Ahnung, was genau das ist. Irgendwelche Maschinen auf jeden Fall, die man braucht, um diese Chips halt herzustellen. Und die zum Beispiel kommen eigentlich aus den Niederlanden. Und dann hat man halt festgestellt, scheiße, wir müssen mit den europäischen noch Partnern ja eine Symbiose eingehen, weil wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir machen eine Exportbeschränkung, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen Unternehmen, die verantwortlich dafür sind, dass man überhaupt so hochwertige Chips herstellen kann, da ja auch mitziehen. Weil die werden auch ihre Partner suchen. Und wenn die halt sagen, ich verdiene bei Nvidia kein Geld mehr, bei Huawei aber schon, dann werden die halt sagen, naja, dann werde ich halt mehr mit Huawei zusammenarbeiten. Ja. Und da sind die Außenminister, oder ist der Außenminister vielmehr, ganz schnell mal um die Welt geflogen und hat mit den europäischen Partnern gesprochen und hat quasi um Unterstützung gebeten, damit überhaupt diese geopolitische Waffe mit den Zöllen auch nachhaltig funktioniert für die USA. Weil ansonsten schießt er sich nämlich ins Knie. Und,
hat er ja schon.
Ja, genau, hat er schon, richtig. Und weil ich meine, also wäre ich jetzt ein Unternehmen in den Niederlanden oder in Deutschland, und würde halt sagen, naja, also ich kann halt pleite gehen oder ich kann mit Huawei zusammenarbeiten und dann wäre meine Entscheidung, glaube ich, relativ einfach. Und jeder, der jetzt sagt, ja, aber die Chinesen ist politisch schwierig so, da kann man also auch mal kurz gucken, ist politisch denn in den USA oder in anderen Ländern alles so viel besser? Das kann man nämlich immer mit einem Fragezeichen überall auf jeder Welt versehen. Und natürlich wird ein Unternehmen schon gucken, dass es am Markt Existenz bleibt. Und die werden jetzt nicht sagen, gut, dann setze ich meine Familie auf die Straße, weil der chinesische, amerikanische Außenminister möchte, dass ich pleite gehe. So, das wird natürlich nicht stattfinden.
Schweres Thema. Ich glaube, langfristig.
Auch nicht unser Kern. Wir kennen uns da nicht super aus, muss man dazu sagen. Im Kern ging es ja um die KI-Chips sozusagen und ne, um Huawei. Dass der seinen Markt geöffnet hat.
Um das komplett einmal abzuschließen, die Zölle wurden ja zurückgenommen jetzt erstmal für 90 Tage. Die US-Exportbeschränkungen sind ja nochmal was anderes. Aber die Zölle wurden ja eingestellt, weil Trump dazu gezwungen wurde durch den Anleihenmarkt, weil die Zinsen hochgeschossen sind. Mutmaßlich vielleicht, weil die EU zusammen mit Kanada das orchestriert haben, weil die wussten, damit können die Trump zum Aufgeben bringen. Das wäre sehr schlau mal von der EU. Und ja, mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Am Ende hat das schon einen Impact auch auf AI, glaube ich, weil das alles sehr zusammenhängt. Aber ja, wir können am Ende nur das Beste hoffen.
Ja, wobei man, also vielleicht ganz kurz nochmal der Abstecher zur AI, wo man schon sagen muss, dass die meiste Entwicklung ehrlicherweise aus den westlichen Ländern kommt, was für uns als Endverbraucher halt gut ist, dass so viel Open-Source-Lösungen aus China kommen, die dazu führen, dass wir Preisdrücke haben, dass wir schneller Innovationen erleben können und so weiter und so fort, weil ich glaube, hätten wir kein Land, was Open-Source-Modelle an den Markt wirft oder kein Unternehmen, dann würden wir mit Sicherheit entweder mehr zahlen für die AI-Lösungen oder wir hätten vielleicht jetzt erst O1 Pro oder ähnliches, weil die Veröffentlichung der verschiedenen Modelle länger brauchen würde. Also glaube ich zumindest.
Ja, am Ende
mein Take dazu.
China übt ordentlich Druck aus. Und
genau,
richtig. Solange China diesen Druck ausübt, muss die USA weiter auf 200 km/h durch die Stadt rattern und kann nicht ein bisschen sagen, wir gehen jetzt mal auf Effizienz und wir machen jetzt mal ein bisschen langsamer oder wir nehmen jetzt mal
die Taschen voll.
Genau, wir nehmen jetzt mal Marge mit, so wie Nvidia das macht. Also ja, das kann übrigens auch dazu führen. Also wenn Huawei jetzt wirklich einen Chip hat, der ansatzweise konkurrenzfähig ist und den an andere verkaufen möchte, vielleicht auch im Westen drin, vielleicht durch die Zölle jetzt schwer. Ganz kurz, ich habe eben gesagt, die Zölle sind aufgehoben, aber nicht gegenüber China. Ich glaube, gegenüber China gibt es einen 120% Zoll oder sowas. Also
Da habe ich übrigens auch gesehen. Ganz kurz, oh Gott, da musste ich auch so lachen, da gab es auch einen deutschen Journalisten, der sich lustig gemacht hat über Trump, weil er gesagt hat, wie soll man denn mehr als 100% Zoll erheben?
Oh nein, nein, niemals!
Der beschäftigt sich halt, also da gab es einen riesigen Rant auch zu. Und dann hat er am Ende halt geschrieben, haha, war nur ein Scherz, ihr seid alle drauf reingefallen, aber wenn man sich den Post durchgelesen hat, dann war das kein Scherz, sondern er wollte sich über Trump lustig machen.
Der meinte das ernst. Oh nein.
Also so wirkte das auf jeden Fall, als ob er das ernst meint. So wie gesagt, am Ende hat er es relativiert, aber das war so dieser Moment, weil er sich auch über Trump lustig machen wollte und meinte so, ja, Mathematik der Grundschulklasse 3 nicht beherrschen und mehr als 100% Zölle erheben und hat sich dann halt so auf diesem Niveau lustig gemacht. Sagen wir mal, die Retourkutsche kam sehr schnell und sie kam sehr hart, aber wo du das gerade mit den 120% sagst, also da musste ich sehr lachen auf jeden Fall.
Ja, aber es stimmt. Also aus dem Gesichtspunkt raus kann Huawei wahrscheinlich gar nicht am besten, also zumindest an US-amerikanische AI-Unternehmen die Chips vertreiben, weil die wären ja schweineteuer. Dann lohnt sich ja doch lieber die 70% Nvidia-Marge.
Aber auch da, es gibt halt mehr Länder als nur die USA und auch da wird es Leute geben, die sagen, dann nehme ich halt einen Huawei-Chip. Wobei ich glaube, dass ja zumindest im europäischen Sektor aus Sicherheitsbedenken viel von Huawei nicht mehr verbaut oder gerade ausgetauscht wird. Das war doch irgendwie mal eine Debatte zur 5G-Technologie oder so, ne? Aber wir schweifen auch völlig ab. Das ist auch jetzt schon wieder gefährliches Halbwissen, weil das...
Doch, war eine Debatte, war das.
Ja, aber das habe ich vor, weiß nicht, gefühlten 2 Jahren gelesen. Alles, was ich dazu sage, ist gefährliches Halbwissen. Und wir schweifen, wie gesagt, ab. Ich würde eher sagen, wir machen hier mal den Deckel drauf, oder?
machen wir. Und ich würde sagen, war wieder eine recht kurze Folge diesmal. Aber sehr von Inhalt geprägt. Ich glaube, ein paar sehr, sehr coole Themen. Und ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen was dazugelernt. Ihr habt die Zeit genossen, uns zuzuhören und ihr werdet jetzt nach diesem Podcast direkt O3 und O4Mini in der ChatGPT-App ausprobieren.
Unbedingt. Man muss sagen, das war schon mal sehr lange mal wieder eine Folge, wo wir sehr über die einzelnen Models geredet haben. Aber das war ja eigentlich mal unser Kern. Von daher, ich hoffe auch, ihr habt die Folge genossen. Bleibt mir noch ein Danke an dich, Fabian. Hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, das war eine der kürzesten Folgen seit langem.
Ja, ich glaub auch. Und auch danke an dich. Ich glaube, wir hätten die Folge bestimmt auch doppelt so lang machen können, weil jede Woche passiert so viel. Nur wir hatten diese Woche nicht so die Zeit dafür und haben uns auf die Kernaussagen einmal runter reduziert. Und ich glaube, hat auch ganz gut funktioniert. Alles Wichtige ist drin. Und wir hören uns sowieso wieder nächste Woche.
Das machen wir. Also, bis dann, Daniela.
was könnte man kaufen? Bei AI. Keine Ahnung. Total schön. Ciao.
Welcome to A Couch. Take a seat. Delight. Where tech meets comfort in the soft glow light. Relax, unwind. Let your mind be.